Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hinter jeder Tür und zu Teil 3 von unserer Schattenkind-Reihe. Heute wird es bei uns wieder einmal bei unseren Folgen um etwas Positiveres gehen, und zwar um die Resilienz. In den letzten beiden Folgen haben wir uns ja sehr viel darauf konzentriert, wie Schattenkinder entstehen und wie sie agieren im Familiensystem und warum sie so agieren, wie sie agieren. Und heute wollen wir darüber sprechen, warum es manchmal auch Vorteile haben kann, wenn man ein Schattenkind in der eigenen Familie war. Aber erst einmal, hallo, liebe Schwester.
Hallo, liebe Schwester.
Wie geht's dir?
Ja, also, naja, es geht. Es ist halt jetzt kalt und düster und nass. Aber du hast mir eine große Freude gemacht mit deinem Besuch in Berlin.
Ah, ja.
Da hast du Fangirl-Momente für mich geschaffen.
Ja, ich war tatsächlich, oder ich bin immer noch in Berlin. Ich war bei den Kollegen vom Sat.1 Frühstücksfernsehen, weil ich mit dem Frühstücksfernsehen zusammenarbeite. Wir liefern die Nachrichten fürs Frühstücksfernsehen an. Die Newstime mache ich quasi. Und um die Kollegen mal ein bisschen besser kennenzulernen, bin ich nach Berlin gefahren und war dann da morgens bei den Sendungen dabei und war in der Regie und habe ganz viele tolle Leute kennengelernt. Und weil meine liebe Schwester ein absoluter Frühstücksfernsehen-Ultra ist, habe ich ihr dann während der Live-Sendung ganz viele Videos geschickt vom Studio, während sie das auch live im Fernsehen geguckt hat. Und das war natürlich dann super cool.
Das war super cool. Du hast mir ein Video geschickt, während ich es quasi, also du hast es backstage quasi für mich gefilmt und ich habe es dann onstage gesehen. Das war,
ja.
Das war,
ja, und ich habe Bertha geknuddelt und gestreichelt, die da immer rummarschiert. Bertha ist übrigens, kleiner Insider, Leute, Bertha ist der Hund von einem Kameramann. Und die dackelt dann da immer rum und man sieht dann immer, wie der Kameramann ihr dann so Leckerlis gibt und sie auch immer wieder so nach vorne scheucht, so nach dem Motto, ja, lauf doch mal dahin. Und das ist ja eins der vielen Dinge, die am Frühstücksfernsehen so sympathisch sind. Da läuft dann einfach der Hund da rum. Der klettert dann ja auch dann da die Treppe hoch oder springt aufs Sofa, während da irgendwelche Leute sind und so. Und das ist kein Hund, der irgendwie gecastet wurde oder eingekauft wurde oder wo irgendjemand gesagt hat, wir brauchen jetzt einen Hund, sondern es ist einfach der Hund vom Kameramann, der da einfach rumgelaufen ist und ja, der ist jetzt einfach on air. Also ja, viele Grüße an die Kollegen vom Frühstücksfernsehen. Es war sehr schön bei euch und ich hoffe, dass ich bald nochmal wiederkommen kann. So viel dazu.
Und ich will auch mal. Hallo, liebe Kollegen meiner Schwester, ich will auch mal.
Ja, dann musst du nach Berlin kommen, dann kann ich dich da bestimmt. Ja. Ich habe dir schon das Studio in München gezeigt, da war es auch kein Problem. So, jetzt wenn du nach Berlin kommst.
Also ohne Scheiß, dafür komme ich aber sowas von 10-mal nach Berlin, aber sowas von ratze, putze, schnell, ding, alle Termine abgesagt, zack, zack, sorry Leute, ich muss ins Frühstücksfernsehen, sorry. Ja, Sarah, man sieht dich aber nicht, ist egal, ich war Teil davon,
weißt du? Also ich finde es ja hinter den Kulissen sowieso viel spannender als on stage, also ich finde, es ist ja viel spannender zu sehen, wie das alles funktioniert und so, und ich glaube, für dich wäre das nochmal spannender, weil das ja alles so ineinander greift, ne? Also ihr müsst euch vorstellen, das ist ja live, ne, über Stunden und das ist wirklich so eine Maschinerie und so eine gute Kommunikation auch hinter der Bühne, sage ich mal, in der Regie und so. Also das ist echt sehr beeindruckend zu sehen. So viel dazu. Naja, wollen wir zu unserem Thema kommen?
Jawohl.
Ich habe ja schon angekündigt, es wird ja heute wieder um die Schattenkinder gehen. Und wir haben in den letzten Folgen ja immer darüber gesprochen, warum sie häufig übersehen werden, wie sie dann darauf reagieren und warum das scheiße ist für die Kinder. Heute wollen wir uns mal ein bisschen mit den positiven Seiten beschäftigen und vielleicht mal einen Perspektivwechsel einnehmen. Schattenkinder nicht als Opfer, sondern als Träger besonderer Fähigkeiten. Und Sarah, dir war es ja auch wichtig, dass wir dem eine eigene Folge widmen und dass wir das nicht, wie wir es ja auch manchmal machen, dann hinten in der Folge nochmal erzählen, sondern dass wir das ganz intensiv besprechen.
Ja, absolut. Weil ich einige Schattenkinder ja schon kennenlernen durfte. Und ein Schattenkind hat mir original gesagt, was sie stark gemacht hat, das hat sie auch fast zerbrochen. Und sie hat sich halt für einen Weg entschieden, der sie eher stark gemacht hat. Und das finde ich einfach so wahnsinnig beeindruckend. Und deswegen finde ich es genau so, wie du sagst, eben nicht die als Opfer, sondern als Träger zu sehen von besonderen Fähigkeiten. Einfach auch für alle Eltern da draußen auch nochmal ein schöner Blickwinkel und für alle Betroffenen ein schöner Blickwinkel, dass man diese Tatsache, dass Schattenkinder entstehen, ja, oftmals nicht in der Hand hat und als Elternteil ja auch gar nicht möchte häufig, aber dass das vielleicht auch nicht nur etwas Negatives sein muss.
Ja, das war ja auch vor allem in unserer ersten Folge Thema, dass die Eltern das ja nicht extra machen und das häufig gar nicht mitbekommen und dann deswegen auch sich noch mehr Vorwürfe machen, gerade weil ja sehr viel Aufmerksamkeit in der Familie dann auf das Kind gegangen ist, was eben auffällig ist, was viel Unterstützung braucht und dadurch hat dann ein anderes Kind vielleicht gelitten oder ist ein bisschen untergegangen. Das muss ja als Elternteil wirklich eine furchtbare Erkenntnis sein, weil man ja eigentlich alles richtig machen wollte. Deswegen ist es doch vielleicht ganz schön auch für die Eltern unter euch, die vielleicht betroffen sind oder die Angst haben, dass sie betroffen sein könnten, dass das nicht nur negative Seiten
genau.
hätte.
Absolut.
Wenn wir mal über die Stärken an sich sprechen. Kurzer Disclaimer, Leute, ich bin hier mitten in Berlin. Wenn ihr Sirenen hört oder sonst irgendwas, da habe ich keinen Einfluss drauf. Das ist die Hauptstadt, wollte ich nur kurz nochmal sagen.
Ja.
Das ist jetzt hier keine ideale Aufnahmesituation. Ne? Ich frage Berliner jetzt auch schon so richtig. Naja. Wenn wir über Stärke sprechen, wie würdest du Stärke denn definieren? Das grundsätzlich dieser Begriff Stärke.
Also diese Stärken sind keine angeborenen Gaben. Das ist halt einfach wichtig. Ne? Man kann nicht sagen, ja, naja, mein Kind ist halt so geboren. Nee, es sind eher erlernte Überlebensstrategien. Und die können halt in die eine oder in die andere Richtung erlernt werden. Und sie entstehen aus frühen Überforderungen und Anpassungen an instabile Systeme. Erst wenn sie bewusst erkannt und integriert werden können, werden sie zu den echten Ressourcen, die sie dann halt auch ihr ganzes Leben lang sind. So. Und Ziel zum Beispiel meiner Begleitung ist es, diese Stärken zu erhalten, aber entkoppelt von den Pflichten und der Angst und der Schuld. Darüber haben wir ja in der letzten Folge, in der zweiten Folge davon sehr viel gesprochen, was das in der Dynamik mit den Geschwistern auch so macht. Und das zu entkoppeln und das quasi weiter aufblühen zu lassen, diese ganzen Stärken, das ist so quasi mit einer der Kernarbeitspunkte von mir mit Schattenkindern.
Wenn wir uns die einzelnen Stärken jetzt mal im Detail angucken, was würdest du sagen, ergibt sich denn daraus aus diesem Leben als Schattenkind? Also was könnte man dann da später als Stärke rausziehen?
Also eine große Stärke aus meiner Sicht und vielleicht sogar mit die größte ist die Empathie und die emotionale Sensibilität. Also früh erlernte Fähigkeiten, Stimmung anderer präzise zu erfassen. Das geht dann vielleicht schon so ein bisschen in die hypersensible Schiene, weil man sehr früh erkennen musste, okay, wie sind die jetzt drauf, die Leute um mich herum? Und wie kann ich vielleicht was erreichen oder auch nicht? Oder wo kann ich helfen oder wo auch nicht? Diese feine Wahrnehmung nonverbale Signale von Tonfall, Mimik und Körpersprache ist ja schon fast eine kleine Superkraft, finde ich. Und ganz ehrlich, in Form der Digitalisierung empfinde ich das häufig so, dass die Empathiefähigkeit der menschlichen Spezies eher nachlässt. Ich empfinde eher das als äußerst hervorzuheben, traurigerweise, wenn jemand noch höflich ist und jemanden vorlässt oder bitte oder danke sagt oder selber auf die Idee kommt, wenn etwas runterfällt, dann aufzuheben oder so. Weißt du, was ich meine?
Hm.
So. Emotionale Intelligenz mit selbstdenkender Fähigkeiten, das ist so, wow, hat der nicht gemacht. So eine ganz starke, intuitive Menschenkenntnis. Die entwickelt sich halt oft halt schon im Kindesalter und entsteht aus dem Schutzmechanismus, ich muss merken, wenn es kippt.
Das haben die dann quasi als Kinder gelernt, in diesem Familiensystem mit einem psychisch kranken oder auffälligen Geschwisterkind, dass man merken musste, okay, jetzt ist hier quasi alle Aufmerksamkeit auf meinen Bruder, auf meine Schwester und was muss ich jetzt machen, damit ich nicht auch noch eine Belastung bin. Das transferiert sich dann im Erwachsenenalter als Feinfühligkeit. Man kann sehen, wann die Stimmung kippt, auch nonverbal. Ich kann mir das richtig vorstellen, wie man als Kind dann quasi schon in die Gesichter der Eltern schaut, um zu gucken, okay, ne, eskaliert es gleich gerade oder ne, was passiert jetzt als nächstes? So, das wären dann solche Situationen wahrscheinlich, oder?
Auch, auf jeden Fall. Aber auch so Situationen wie, okay, Mama guckt jetzt gerade wieder so. Es kann sein, dass sie eskaliert im Sinne von, es ist hier zu viel. Ich gehe jetzt schon mal vorher und hole meinen Bruder ab und gehe mit dem eine Runde raus. Oder Mama und Papa haben diesen bestimmten Ton drauf. Es kann sein, dass sie sich gleich streiten. Ich möchte nicht, dass meine Geschwister das mitbekommen. Ich hole die da mal raus und ich gehe mit denen eine Runde, keine Ahnung was, oder gehe mit denen hoch oder so. Also es muss noch nicht mal so zentriert auf einen selbst sein, sondern generell diese Schwingung mitzubekommen, okay, es kann sein, dass mein Bruder gleich abgeht, dann nehme ich den jetzt mal oder ich lenke den ab oder.
Und daraus entwickeln sich ja auch häufig diese klassischen Helferkarrieren, die du ja auch schon in den letzten Folgen besprochen hast.
Absolut, genau. Spätere Ressourcen könnten dann diese Helferkarrieren sein, also Helfende im sozialen, im kreativen Beruf, Konfliktwahrnehmungen und Mediation und Beratung. Ist halt so, ja, ist halt in die Wiege gelegt worden, ne? Was natürlich ein Risiko ist, ist diese emotionale Erschöpfung, die daraus resultieren kann und diese Überidentifikation mit dem Leid anderer.
Ja.
Und deswegen unterscheide ich auch böserweise in meinem Beruf zwischen Helferlein und zwischen professionellen HelferInnen. Also meine Aufgabe ist ja häufig, obwohl ich ja sehr im sozialen Bereich tätig bin, auch Grenzen zu ziehen, Entscheidungen zu fällen, nicht Sachen für die zu übernehmen und nicht mit einem "Och, Herr" darum zu laufen, sondern zu sagen, gut, okay, du möchtest das nicht, alles klar, dann machen wir es nicht. Dann musst du mit dieser Konsequenz leben und ich versuche nicht ständig in diese helfende Position zu gehen, weil ich das System dann häufig einfach nur aufrechterhalte. Es gibt aber auch Kollegen und Kolleginnen, die das nicht differenzieren können, sondern überall helfen wollen, aber nicht Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Das habe ich in den letzten Jahren häufiger erlebt. Und ich glaube, dass die das selber gar nicht so auf dem Schirm haben, weil das ganz tolle, feinfühlige, großherzige Menschen sind, aber in diesem Helferberuf einfach ausbrennen und auch natürlich schnell ausgenutzt werden können.
Na, vor allem, ich kann mir halt auch vorstellen, dass wenn diese Leute keinen Helferberuf später ausüben, dass sie das halt eben im privaten Umfeld dann übernehmen. Ne? Also ich kenne auch Menschen, ich weiß jetzt nicht, ob das Schattenkinder waren, aber ich kenne auf jeden Fall Menschen, die auch so im privaten Umfeld sind und dass die es auch da schon ausbrennt. Ne? Also dieses immer helfen wollen, alles ganz sensibel wahrnehmen können, ne? Und sich dann auch teilweise verantwortlich fühlen, ne? Für das Wohlergehen von anderen und so. Also das kann ja auch so kommen.
Ja, und es kann auf jeden Fall auch so sein, dass man dann in diesem privaten Umfeld halt dann für alle da ist, wenn man dann immer sagt, ich sag jetzt mal, hey Miriam, kannst du mir beim Umzug helfen? Ja, klar. Hey Miriam, kannst du eine Runde mit den Hunden gehen? Ja, klar. Hey Miriam, kannst du vielleicht, du bist ja auf dem Weg, keine Ahnung, mir das und das noch mit einkaufen? Ja, klar. Ja, dann bleibt halt kein Raum mehr für dich und keine Grenzsetzung mehr und kein sich selber spüren. Und das ist natürlich schwierig. Und wenn man dann für sich noch adaptiert hat, ich bin nur liebenswert, wenn ich leiste, ja, dann Jundach, wa? Da vermischen sich natürlich ganz viele Ebenen.
Was ist noch eine Stärke?
Ja, Verantwortungsgefühl und Zuverlässigkeit ist auch noch eine ganz große Stärke von Schattenkindern. Also die früh übernommenen Pflichten, das führt dann zu hohem Pflichtbewusstsein, zu Struktur und Zuverlässigkeit. Und auch das ist, finde ich, eine Sache, die heutzutage immer wichtiger wird und immer seltener zu finden ist. Heutzutage habe ich eher das Gefühl, dass Verbindlichkeit irgendwie gar nicht mehr so ein großes Gut ist. Also ich kenne Jugendliche, die gleichzeitig auf 3-4 Partys eingeladen werden und allen 3-4 zusagen und dann mal kurzfristig überlegen, wo sie hingehen. Und auch bei Erwachsenen leider so, ne? Die sagen dann zu oder sagen gar nicht zu oder sagen gar nicht ab, kommen dann einfach nicht. Also das ist für mich, die auch hoch zuverlässig ist und auch nur Menschen in ihrem Umfeld hat, ganz bewusst, die auch hoch zuverlässig sind, deswegen habe ich ein kleines Umfeld, ist das nicht zu verstehen. Das ist für mich an Respektlosigkeit nicht zu überbieten, ehrlich gesagt. Das resultiert dadurch, dass Kinder halt häufig den Alltag aufrechterhalten und die Aufgaben der Eltern übernehmen. Nicht, weil die Eltern ihnen das sagen, sondern weil sie es von sich aus dann einfach machen, weil sie merken, das entlastet. Und ja, später beruflich und sozial halt hoch belastbar sind. Das sind halt häufig die Menschen, die irgendwie gefühlt nie ausfallen, für alle da sind, selber aber nicht die Möglichkeit irgendwie sehen, sich selber mal anzuvertrauen. Oder erst, wenn es zu spät ist. Oder diese Menschen, die denken, die müssten alles selber machen, ne? Und dann irgendwie jemand fragt, wie, du bist umgezogen? Warum hast du denn nicht Bescheid gesagt? Ach ja, ging schon. Und hatte dann aber selber alleine damit so voll den Struggle. So.
Ja, ja, da habe ich auch letztens so ein Reel auf Instagram gesehen. Das hast du, glaube ich, auch letzte oder vorletzte Folge erzählt. So eins wurde mir jetzt auch wieder angezeigt, wo jemand einfach mit so einem E-Scooter so eine Couch transportiert. Ja. Und dann stand da so, wenn du ein Problem hast, Hilfe von anderen Leuten anzunehmen.
Ja, genau. Genau, absolut. Ja, weil das typische Selbstbild dann einfach ist, ich kann mich auf mich verlassen. Ausrufezeichen. Mm. Mich. Ausschließlich. Und das ist natürlich später mit Partnerschaften auch schwierig, wenn man sagt, hey, komm, lass uns doch die Last gemeinsam tragen. Und die sind aber ja dann ausgebrannt. Die wollen ja Hilfe, können sie aber dann nicht annehmen. Aber das ist natürlich, ne, dann die Schattenseite dessen. Also Schuldgefühle, wenn sie mal nicht helfen können, Überforderung durch Dauerverantwortung. Ne, und die merken schon, dass es denen damit nicht gut geht. Aber eigentlich ist das, wenn das wirklich gut bearbeitet und hingeguckt werden kann, wirklich eine ganz tolle Eigenschaft und eine Superkraft, die sie durch ihr Schattenkind-Dasein erworben haben.
Wie können diese Leute denn mit Krisen umgehen?
Naja, also früh trainierte Anpassungen an Stress- und Krisensituationen können natürlich sehr hilfreich sein, um im späteren Leben auch sehr krisenresistent zu sein und sehr belastbar. Interessant finde ich, dass aus meiner Sicht häufig diese Kinder eine ruhige und lösungsorientierte Haltung in Konflikten entwickeln können. Also das sind dann manchmal Streitschlichter, die nehmen das auch überhaupt nicht persönlich oder rasten selber nicht aus, wenn die irgendwie angeschrien werden. Die haben eine wahnsinnige Emotionsregulation. Es ist abgefahren. Also die haben wirklich die Fähigkeit, unter Druck handlungsfähig zu bleiben. Und das ist natürlich eine Riesenressource für Krisenmanagement oder Teamleitung oder Coaching. Ne? Also weil die einfach auch sehr schlau darin sind, Menschen mitzunehmen, denen das Gefühl zu geben, für die da zu sein, aber trotzdem sehr gut leiten können und sehr gute Chefs sein können. Weil die nicht nur von oben drauf hauen. Das sind natürlich alles Sachen, nicht jede Schattenkind hat jede Eigenschaft gleich ausgeprägt. Das sind einfach nur Beispiele natürlich.
Ja,
ne?
Ja, ja. Ja, und es kommt ja wahrscheinlich auch darauf an, wie das Leben dann früher in den Familien war, welche Erfahrungen das Kind gemacht hat, welche Stärken daraus resultiert sind. Aber auch bei der Krisenkompetenz, das ist ja denklich, das ist ja, denke ich, selbsterklärend, wenn einfach die Krise immer um das Geschwisterkind ging, dann haben diese Kinder, diese Schattenkinder ja internalisiert, ich darf nicht auch noch eine Krise sein und deswegen, wenn bei mir was los ist, dann regel ich das erstmal selber, ne? Emotionsregulation, ne? Nicht auch einen Wutausbruch bekommen, wenn das Geschwisterkind einen Wutausbruch hatte, ne? Nicht noch eine Belastung sein. Das sind ja diese Sätze, die wir zuletzt besprochen hatten, die diese Kinder dann internalisiert haben. Und ja, wenn du halt später dadurch eine tolle Krisenkompetenz hast, ist es natürlich eine super Kompetenz, auf die du dann zurückgreifen kannst, aber als Kind in dem Familiensystem ist das natürlich trotzdem belastend, ne?
Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen will ich da nochmal diese lösungsorientierte Haltung auch in den Fokus mit reinnehmen. Also es ist Wahnsinn, wie lösungsorientiert die sind. Das, was ich meinen Kindern mühselig versuche, Dröppje für Dröppje in die einzufließen. Es gibt für alles eine Lösung. Wir müssen nur auf die Lösung kommen. Wie hast du eine Lösung? Und ich kriege immer nur zu hören, es gibt keine Lösung. So, es gibt keine Lösung, ich werde immer schlecht sein oder ich werde nie Schuhe anziehen können oder weiß der Kuckuck, was dann da gerade Drama ist. Die sind so konzipiert, dass sie dann denken, Okay, Mama hat es gerade nicht auf dem Schirm, dass ich neue Sportschuhe brauche. Was mache ich jetzt? Ich muss aber Sportschuhe mit zur Schule nehmen. Was mache ich jetzt? So, und dann hatte ich eine Jugendliche, die hat ihre Turnschuhe quasi mitgenommen, aber die hatte immer so Seife und einen Lappen dabei und die hat die Sportschuhe quasi so sauber gemacht, dass die die auch in der Halle anziehen konnte.
Mhm.
Wie genial ist das denn?
Mhm, krass.
Also wie schlau das einfach ist. Und deswegen ist das Ewigkeiten nicht aufgefallen, bis die Mutter dann irgendwann meinte irgendwie, ach scheiße, deine Sportschuhe, oh sorry Schatz, das habe ich eh total vergessen, warum sagst du denn nichts? Und die sagt, ach, alles gut, habe ich so gemacht. Und die Mutter war auch so, what? Ja, aber du kannst doch was sagen. Da kommen die aber dann nicht auf die Idee, weil die haben ja schon eine Lösung für sich.
Ich finde, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert, ne? Jetzt bei jeder Stärke, die du mir erzählst, ne, denkt man aber immer an das Kind in der Familie früher, warum es diese Stärke entwickelt hat, ne? Das ist dann immer so, jetzt als Erwachsener ist das mit Sicherheit toll, ne? Und sind tolle Ressourcen. Und wenn man sich dann halt die Situation im Kindesalter anschaut, dann denkt man sich einfach nur, ach Mann, ey, das ist doch eigentlich scheiße.
Ja, aber ich sag mal so, ne, aus Scheiße Gold machen ist halt die Kunst. So, es gibt ja so einen schönen Spruch, der war zwar wirklich plakativ und lame ist, aber ich mag den total gerne, weil ich auch immer daran denken muss, wenn das Leben mir Zitronen hinwirft, ja, dann mach halt Limonade draus. Das ist es halt. Also du kriegst halt Scheiße vor die Füße geschmissen und denkst, okay, Scheiße, was mache ich jetzt? Und ich bin ja nun mal die Königin in Kleinigkeiten Scheiße, die mir da ständig vorgehalten werden, wie Lappen weg, Platten, Hund kaputt, Pferd kaputt. Okay, was mache ich jetzt aus? Was mache ich jetzt daraus? Ich könnte jetzt Vogelstrauß-Taktik machen oder ich versuche da irgendwie was Lösungsorientiertes draus zu machen. Das ist eine Ansichtssache, wie du dann damit umgehen möchtest.
Ich finde es nur ein bisschen lustig, dass du gerade dieses Limonadenbild benutzt, weil du einfach immer Pfirsich-Eistee nimmst und nie Zitrone.
Das stimmt.
Pfirsich ist so dein Go-To. Und du dann so, ja, aber wenn ich Zitrone, ich würde mir so, du würdest niemals Limonade aus Zitronen machen, aber okay, du würdest wahrscheinlich, wenn dann einen Ingwer-Shot mit Zitrone machen oder so, aber
ein Ingwer-Shot.
Ja, ja. Ist ja auch eigentlich scheißegal, was man daraus macht, aber deswegen musste ich nur einfach gerade so ein bisschen lachen, so, dann mache ich halt Limonade draus. Girl, du trinkst immer Pfirsich-Eistee, also.
Nein.
Du trinkst nie was mit Zitrone, das ist gar nicht dein Ding.
Das stimmt, da hast du recht. Aber es gibt halt leider keinen Spruch, wo man sagt, gib das Leben dir Zitronen, mach einen Ingwer-Shot daraus.
Wenn das Leben dir Zitronen gibt, dann hol den Tequila, das würde zu dir passen.
Oha. Ja, Mann. Ey, ich glaube, ich habe meinen nächsten Tattoo vor, meine nächste Tattoo-Vorlage. Mein Mann wird sich freuen.
Das ist dann so richtig cheesy, oh Gott. Vor allem, ich weiß auch nicht, ob das dann so lösungsorientiert ist.
Geil.
Wenn das Leben mir ein Problem gibt, dann hole ich halt Alkohol. So, das weiß ich auch nicht.
Dann werde ich halt Alkoholiker.
Genau. Oh, ups, naja.
Ja gut, ist vielleicht doch nicht so
ist
geil.
Ist vielleicht doch nicht so geil, ja.
Ja, ich bastel noch dran.
Du hast ja eben schon einmal kurz das Thema Paarbeziehungen im Erwachsenenalter angesprochen. Also, dass es schwierig sein könnte, wenn man sagt, ich kann mich nur auf mich selbst verlassen. Wie sieht es denn generell mit Beziehungskompetenzen aus?
Also, wie wir eben schon kurz erwähnt haben, Betroffene sind überdurchschnittlich sozial reflektiert, empathisch und auch diplomatisch. Und häufig haben sie so eine Vermittlerrolle im Freundeskreis oder auch in der Schule oder in der Familie. Und sie haben halt wahnsinnig gute Kommunikationsfähigkeit mit Erwachsenen. Also auch als Kinder oder junge Erwachsene oder Teenies schon. Mhm. Das entsteht natürlich auch aus einer Notwendigkeit, um Spannungen auszugleichen. Und die große Stärke ist natürlich diese hohe Konfliktfähigkeit und dieses soziale Bewusstsein. Ich hatte ein Mädchen, die eine große Schwester von Zwillingsbrüdern war. Einer war geistig sehr eingeschränkt. Da war die Diagnose noch nicht ganz klar und der andere war auf jeden Fall Autist. Und in der Kindheit hatte sie halt schon wahnsinnig viel Verantwortungsdruck. Und heute ist sie halt durch mich. Die ist dann kurz so ein bisschen abgeschmiert, hat angefangen, eine Essstörung zu entwickeln und so weiter. Und war aber also eins der Kinder, wo ich dachte, boah, was für ein wahnsinnig tolles, tolles Kind. Super witzig, sehr humorvoll. Ich musste eher aufpassen. Die wollte mir immer alles sehr recht machen. Also ich musste sehr aufpassen, um ihr nicht zu viel zu geben, weil sie alles entschieden hätte, so wie ich das gerne gewollt hätte, wenn ich gesagt hätte, ach, gehen wir heute in die Stadt? Ja, klar, obwohl sie gar keinen Bock gehabt hätte. Das heißt, ich musste viel mit ihr daran arbeiten, dass sie mir ihre Wünsche, ihre Bedürfnisse verbal vermittelt, ohne ihr auch nur ein Fünkchen in meiner Gestik und Mimik davon mitzugeben, was ich gerne hätte. Also, wenn ich dann gesagt hätte, zum Beispiel nach einem langen Tag, okay, Özlem, bleiben wir hier oder gehen wir in die Stadt? Was möchtest du? Da hätte sie auf jeden Fall gesagt, nee, ich möchte hier bleiben, weil sie in meiner Stimme schon meine Erschöpfung gehört hätte. Und es war ein wahnsinnig langer Weg, sie überhaupt dazu zu bekommen, dass sie selber spürt, was sie will. Also ich habe Stunden mit der einfach nur verbracht und sie hatte richtig Schweißausbrüche und Angst und Unwohlsein, weil es nur um sie und ihre Bedürfnisse ging und sie keine Ahnung hatte, sie hatte keinen Strohhalm, an den sie sich greifen konnte, weil ich ihr nichts hingeworfen habe, was auch nur ansatzweise meins hätte sein können.
Mhm.
Und heute ist sie wirklich eine sehr reflektierte junge Frau, studiert soziale Arbeit und hat es therapeutisch und pädagogisch wirklich gut geschafft, diese Erlaubnis zu bekommen, nicht zuständig zu sein. Und sie hat wirklich ein, also für mich, wenn die irgendwann mal fertig mit dem Studium sein sollte, würde ich die vom Fleck wegnehmen. Die hat eine wahnsinnige Intuition, die ist super krass selbstreflektiert, die ja hat einfach dieses schöne Sequoia, was du brauchst, um in diesem Job wirklich gut arbeiten zu können, was nicht nur auf Theorien basiert. Und diese soziale Reife hat sie natürlich erlangt aus dieser Situation daraus, die früher einfach war. Und die Schattenseite, wenn das nicht halt pädagogisch und therapeutisch aufgearbeitet worden wäre, dann ist da natürlich eine Neigung zur Selbstvergessenheit, was sie ja dann auch hat. Also sie hat sich ja immer an andere geklammert, was die wollen und an die Anpassung von anderen. Und das ist natürlich wieder eine große Gefahr, erstmal sich nicht selbst zu spüren, wieder mal auszubrennen oder ausgenutzt zu werden.
Und also ich meine, klar, soziale Reife und Beziehungskompetenz, wenn wir jetzt mal auf das Thema Bindung gehen, dein Lieblingsthema ja generell, wie wirkt sich das denn darauf aus?
Also ich glaube, die Gefahr bei Betroffenen ist, dass die sich in ihrer Bindung einfach selbst verlieren, weil die so eine Bindung haben wollen und weil die gelernt haben, dass es Bindungen halt geben kann. Erst recht dann, wenn sie selbst sich aufgeben vielleicht oder keine Ansprüche stellen. Es war bei ihr zumindest der Fall, dass sie Aufmerksamkeit von ihren Eltern bekommen hat, wenn sie Sachen gemacht hat. Also wenn sie dann den Küchentisch gedeckt hat, den Küchentisch abgedeckt hat. Die Mutter lag platt auf dem Sofa, sie hat ihren Tee gebracht. Dann hat sie ein warmes Lächeln und ein Streicheln über ihren Kopf gekriegt und einen Kuss vielleicht noch. Und da musste sie auch wahnsinnig viel dran arbeiten und das war gut in meinem Job, weil ich darf ja auch Geschenke und sowas darf ich eigentlich gar nicht annehmen, ne? Und die wollte mir aber ständig Sachen schenken und ständig Sachen für mich kaufen. Da habe ich gesagt, nee, sorry, kann ich nicht, will ich nicht. Und das hat die total gestresst, dass die nichts tun konnte und ich einfach für mich entschieden habe und ihr immer wieder gesagt habe, ich bleib mit dir in Bindung, keine Sorge, ich bleib mit dir in Bindung. Du brauchst dafür gar nichts zu tun. Ich sag dir ganz klar, was du dafür tun müsstest, damit ich rausgehe, nämlich Tierquälerei oder mich immer beleidigen bei jedem Mal oder mich immer respektlos behandeln oder gar nicht zu den Terminen zu erscheinen. Das sind Sachen, dann würde ich sagen, okay, ich glaube, ich bin nicht die richtige Hilfe oder nicht die richtige Helferin. Mehr brauchst du gar nicht machen und das war richtig schwer für sie und das hat sie richtig gut auch mit therapeutischer Hilfe richtig gut geschafft.
Thema Perfektionismus. Das ist ja auch immer mal wieder Thema bei diesen Kindern, dass ja alles immer perfekt sein muss. Das zieht sich auch ins Erwachsenenalter. Was kann sich da für eine Ressource draus entwickeln? Wenn es jetzt so um Thema, alles muss organisiert sein, ich mache alles lieber selber, ich mache alles und nur wenn ich es mache, kann es richtig sein.
Naja, die haben ja eine frühe Selbstorganisation häufig, ne? Also müssen selber gucken, dass sie die Hausaufgaben machen, vielleicht sogar den Haushalt mitmachen, haben die Schule mit im Griff, erinnern an Termine. Also das ist ja dieser Punkt von der Selbstannahme, ich darf keine zusätzliche Arbeit machen. Und die sind wahnsinnig strukturiert und haben eine sehr vorausschauende Persönlichkeit häufig. Und einer der Stärken ist natürlich dann Planung, Eigenverantwortung, Selbstdisziplin. Also, und da ist ja auch dieses, was wir eben gehört haben, ich kann mich auf mich verlassen, ist natürlich auch ein großer Punkt. Dann mache ich es aber auch perfekt für mich. Und andere können das eh nicht so.
Ja, ja. Andere können das eh nicht so. Das ist, glaube ich, ein Schlüsselsatz, ja.
Und ich bin vielleicht jedem eine Last.
Wo wir auch wieder beim Thema sind, ich kann mich nur auf mich selbst verlassen.
Ich muss alles alleine schaffen, ne? So eine innere Einsamkeit kann dadurch entstehen. Und natürlich wieder mal diese fehlende Fähigkeit, um Hilfe zu bitten, aber auch dieser tiefe Glaubenssatz, ich bin eh zu viel. Also ich kenne auch Eltern, die so viel geben. Und wenn dann so ein kleines bisschen zurück passiert, also ich hatte eine Mutter, die hat Kinder von anderen Eltern, Kita hingefahren, zurückgefahren, mit zu den Ausflügen mitgenommen und so weiter und so weiter. Also Wahnsinn, was die da für einen Aktionismus hatte. Und die hat dann, weil sie selber irgendwie krank war oder so, hat eine Mutter ihr einfach so eine ganz Kleinigkeit irgendwie gute Besserungstee irgendwie gegeben. Die hat sich darüber gefreut, wie als würde sie einen Porsche vor der Tür stehen haben.
Ach ja.
Und ich habe versucht, das dann zu relativieren. Habe ich gesagt, naja, also ganz ehrlich, Frau Müller-Meyer-Schmidt, Sie bringen dieses Kind zweimal in der Woche immer wieder zum Fußball hin und zurück. Sie übernehmen alle Fahrten. Ja, jetzt hat die Mutter Ihnen mal einen Tee für gute Besserung. Das ist jetzt nett. Ja, aber das ist jetzt nicht so. Nee, da wurde sie richtig wütend und konnte das überhaupt nicht anerkennen, dass das ja jetzt nett, aber nicht so eine mega Sache ist, weißt du?
Wie steht es denn generell um so Werte und Moral bei diesen Menschen?
Ja, also die Kinder, die ich kenne, haben häufig einen ganz starken Sinn für Fairness und Würde und Moral. Also die haben ja einen gewissen Punkt, wo die für sich selber einkategorisieren müssen. Und da ist Fairness zum Beispiel ein ganz hoher Punkt. Die sind super sensibel für Ungerechtigkeiten häufig, weil sie selbst natürlich welche erlebt haben. Und sobald die dann in der Lage sind, im Außen das zu kontrollieren, dann reagieren die noch mal mehr darauf. Das ist total paradox, weil sie es zu Hause ja nicht machen, aber irgendwie auch total logisch, finde ich.
Ja, ich finde das auch logisch. Was ist da die Schattenseite?
Die Schattenseite kann natürlich da auch wieder sein, dass sie sich in jeden Krams einmischen, der sie einfach nichts angeht. Und das könnten dann auch wieder sehr kräftezehrende Sachen sein, ne? Also dieser wahnsinnige Perfektionismus könnte auch ein Punkt sein, weil das ja alles der Norm und der Moral entsprechen muss.
Mhm.
Und dieses Ding, ich meine, kein Schwein kann immer richtig handeln. Und diese Selbstaufgabe, moralisch für sich immer im Blick zu haben, ich muss immer richtig handeln und wenn das nicht so ist, dann entspreche ich nicht meiner eigenen Moral. Ja, das kann super anstrengend sein.
Vor allem, wenn man sich dann selbst auch so geißelt, wenn man mal nicht moralisch perfekt handelt. Also erstmal moralisch 100% perfekt handeln, das schafft, glaube ich, niemand auf der Welt. Nur wenn man sich dann halt dann selber auch so fertig macht dafür, dann wird es natürlich schwierig, ja.
Auf jeden Fall, genau. Und diesen Druck zu haben, es geht einfach nicht. Man kann nicht immer, man ist auch nur ein Mensch. Und der Mensch ist der Inbegriff von Fehlern. Das ist einfach so. Wenn man das für sich nicht akzeptiert, dann ist es natürlich auch schwierig, das auch irgendwie seinen Kindern dann immer irgendwann weiterzugeben.
Was gibt es noch für Stärken bei Schattenkindern?
Eine stark ausgeprägte Intuition, wie zum Beispiel, ich spüre, wenn etwas nicht stimmt. Und dann können die das gar nicht oft so benennen, aber die kommen dann in so eine Situation rein und haben sofort ein gutes Gespür dafür, wer mit wem welche Stimmung hat, welche Spannung ist und so weiter und so weiter. Eine hohe analytische und empathische Kombinationsfähigkeit finde ich zum Beispiel auch einen ganz großen Punkt, was auch das Mädchen hatte, von dem ich eben gesprochen habe. Die Fähigkeit, Muster und Dynamiken in Beziehungen zu erkennen, so, also aus Beobachtungen heraus, das ist halt wirklich auch für unseren Job super wichtig, da ein Gefühl für zu kriegen und sich gewisse Sachen schon mal im Hinterkopf abzuspeichern. Ja, und das Risiko ist natürlich da, in eine Hyperanalyse zu gehen. Oder in eine ständige Misstrauen oder in eine innere Dauerbeobachtung. Also da muss man auch sich selbst wieder gut im Blick haben, damit es nicht in eine Negativspirale abdriftet. Also wie du siehst, ist alles eigentlich eine total schöne Gabe und eine super Ressource. Aber wenn man das nicht gut im Blick hat, kann es auch schnell kippen. Ich würde sagen, das waren so die Sachen, die mir eingefallen sind.
Das ist ja eigentlich ganz schön viel. Also es ist ja nicht so, als wenn man jetzt sagt, ah ja, und im Erwachsenenalter können die dann ganz gut mit Menschen. So, aber ja. Es ist ja ganz schön,
finde ich auch, eine
ganz schön hohe Ressourcenpalette da, die man dann aufweisen kann. Natürlich nicht immer alles, das hast du ja auch gesagt. Aber an sich gibt es ja schon sehr, sehr viele positive Seiten vom Schattenkind-Dasein, die man dann als Erwachsener erlebt und auf die man dann zurückgreifen kann, eventuell, hoffentlich.
Absolut, finde ich auch. Deswegen, Leute, macht euch nicht so viele Gedanken, da kann was ganz Tolles draus entstehen.
Wie steht es denn um dieses ganze Thema Resilienz? Also wir haben ja schon häufig darüber geredet, dass nicht alles, was ein Mensch als Kind erlebt, sofort Auswirkungen haben muss im Erwachsenenalter. Es gibt ja auch Menschen, die sehen schlimme Ereignisse und sind davon nicht automatisch traumatisiert, weil sie eben eine hohe Resilienz haben. Das ist ja auch bei jedem unterschiedlich. Du arbeitest ja auch manchmal mit Familien, wo du denkst, boah, dass diese Kinder überhaupt noch so agieren können, wie sie agieren können, ist ein Wunder, weil sie so eine hohe Resilienz haben. Wie steht es da um die Schattenkinder?
Also das Wort Resilienz steht nicht für eine gewisse Härte, die man dann hat, sondern eher für eine Beweglichkeit unter Druck. Also es gibt verschiedene Mechanismen, wo Betroffene einfach wahnsinnig viel Druck aushalten können und dann versuchen, daraus etwas Gutes zu machen. Und das ist quasi die Resilienz. Egal, ob es jetzt eine Krise zu Hause ist oder Erdbeben oder irgendetwas, was wirklich krisenhaft ist. Und es geht einmal um den Mechanismus der Sinnkonstruktion. Also Belastung bekommt eine Bedeutung. Ich habe was daraus gelernt, ich habe was gemacht. Das ist, wenn ein Erdbeben kommt, dann kann ich aktiv was tun und bin nicht nur in meinem Opfermut, sondern ich kann daraus gucken, dass ich Sachen wegräume, dass ich Sachen organisiere. So. Dann geht es einmal um den Mechanismus der Selbstwirksamkeit, also auch kleine Erfolge als Erfolge zu sehen und Kontrolle über das zu haben, was man kontrollieren kann, also über Teilbereiche. Wir können nicht immer alles kontrollieren, aber die Fähigkeit, das zu akzeptieren, dass auch Kontrolle über Teilbereiche ausreichend sein kann. Dann gibt es noch den Mechanismus von einem Beziehungsanker, also mindestens eine konstante und wertschätzende Bezugsperson, die man so für sich hat, dass das häufig eine Möglichkeit erst ist, um ein
dass das wichtig ist, um überhaupt einen Resilienzmechanismus entwickeln zu können.
Genau. So, dann gibt es noch den Mechanismus, so ein Beziehungsanker quasi. Und da reicht mindestens eine konstante, wertschätzende Person, um überhaupt eine Resilienzmöglichkeit entwickeln zu können. Und ein Ressourcenbewusstsein zu erschaffen. Also eigene Fähigkeiten erkennen und zu würdigen. Das können ja auch schon viele Leute nicht. Wenn man sagt, was kannst du gut, weiß ich nicht. Resilienz kann halt nur da entstehen, wo Emotionen gesehen und benannt werden können. Häufig ist das so. Manchmal gibt es Kinder, die haben Resilienzen, da, also wie du eben schon gesagt hast, da frage ich mich ja, woran hat das die Lesion? Ich weiß es nicht, ist es einfach da? Aber das kann man nochmal ganz gezielt wirklich stärken und das mache ich häufig auch und das machen viele TherapeutInnen auch, die diese Resilienzmechanismen stärken können für solche betroffenen Kinder.
Wenn du jetzt in diesen Familien arbeitest mit Schattenkindern, also wie arbeitest du mit Kindern, damit sie später solche Ressourcen entwickeln können und damit sie beispielsweise auch ihre Ressourcen anerkennen können, damit sie eine Resilienz entwickeln können? Also wie gehst du das an?
Es gibt verschiedene Dinge, die man machen kann. Das kann man auch hervorragend vorbereiten und aus der Schublade ziehen. Also so zwischen 6 und 12, finde ich, kann man damit am meisten anfangen, daran zu arbeiten. Davor ist es wirklich schwierig, weil eine Reflexionsfähigkeit nicht so einfach ist bei Kindern von 0 bis 5. Und das Ziel ist, Wahrnehmung eigener Gefühle und Bedürfnisse zu fördern und ein kindgerechtes Verständnis für familiäre Dynamik zu schaffen und die Ressourcen auch für das Kind sichtbar zu machen. Also ganz wichtig, haben wir schon mehrfach gesagt, Kinder brauchen Entlastung von Verantwortung. Und dieser Leitsatz, du darfst Kind sein, auch wenn dein Bruder, deine Schwester krank ist, das immer wieder und immer wieder und auch mit den Eltern immer wieder durchzukauen. So. Und die Arbeit muss halt sehr spielerisch sein, symbolisch sein, eher nonverbal und anschlussfähig. Immer wieder in der nächsten Stunde anschlussfähig sein.
Mhm.
Weil viele Kinder ihre Gefühle nicht direkt ausdrucken können. Und das braucht ganz schön viel Zeit. Eine Sache, die ich da sehr gerne mache, ist der Ressourcenbaum. Also das Kind malt oder bastelt einen Baum mit mir zusammen, je nachdem wie affin es ist. Für solche Bastelsachen. Und dann geht es halt darum, Wurzeln, einen Stamm und eine Krone zu malen. Ich bin ja selber total begeisterte Malerin, nicht? Also lachen die Kinder sich meistens auch eher darüber kaputt, wie ich das dann dahin rotze und finden das total witzig, dass ich es eigentlich gar nicht kann, obwohl ich ja eine Erwachsene bin, die eigentlich alles können muss. Und dann kriegen die Wurzeln die Bedeutung, wer oder was gibt mir Halt? Der Stamm kriegt, welche Fähigkeiten habe ich? Und die Krone, was wünsche ich mir für mich? Und der Baum wächst über Wochen. Das ist wirklich jede Sitzung, kommt ein neues Blatt hinzu oder eine neue Wurzel hinzu. Und wenn die Kinder kriegen dann halt auch als Hausaufgabe zu überlegen, was die in der Woche gut gemacht haben. Und das besprechen wir dann. Und dann sage ich, hattest du denn was für deinen Baum? Ist da was für deinen Baum? Und irgendwann kriegen die den Baum halt dann mit. Also es muss halt wirklich haptisch und sichtbar sein für diese Altersgruppe, finde ich. Eine Sache, die ich wirklich auch gerne mache, egal ob ich die mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen mache, ich arbeite sehr gerne symbolisch. Ja, ich spreche ja auch sehr bildhaft, wenn ich über Sachen erzähle, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass das vielen Leuten hilft, eher das zu verstehen, was ich meine. Und ein Ding ist wirklich, das liebe ich sehr, mein Licht im Schatten. Und das ist wirklich ein Teil von der Symbolarbeit. Da geht es um ein Glas mit Teelicht oder Lichterkette. Und außen wird es beklebt mit Transparentpapier. Und auf jedem Papierstück schreibt das Kind, der Erwachsene, Jugendliche, wer auch immer, eine eigene Stärke oder einen eigenen Wunsch auf. Und das Licht symbolisiert dann einen selbst. Das leuchtet, auch wenn man es manchmal verdeckt. Und es, für mich hat das eine krasse Wirkung von Selbstbildstärkung und Entlasten und Identitätsaufbau. Diese Bilder von diesen Menschen, die dann dieses Licht angucken und lächeln oder staunen, weil die verstehen, was ich damit sagen will, das ist wirklich, wirklich, wirklich schön.
Wie arbeitest du denn mit Jugendlichen zusammen? Die sind ja häufig dann, das kann ich mir ein bisschen schwieriger vorstellen.
Ja, da geht es tatsächlich auch, wenn man mal ehrlich ist, eher um die Jugendlichen, die schon Symptomatiken entwickelt haben oder sogar eine psychische Erkrankung entwickelt haben. Und da ist das Ziel, die Identitätsarbeit, die ja generell bei Jugendlichen wichtig ist, von 13 bis 18 und um Abgrenzung, um Integration der eigenen Geschichte, Förderung von Selbstreflexion. Also das ist für mich ganz wichtig, auch jenseits meiner Rolle, dass die dann auch lernen, ohne mich zu reflektieren. Manchmal sagen die dann, ah, Frau Kutsch, ich hatte so eine kleine Frau Kutsch auf der Schulter, die hat mir dann das und das gesagt.
Mhm.
Und das finde ich dann total süß, weil die dann lernen, die Mechanismen, die wir halt in den einzelnen Stunden anzuwenden, auch außerhalb irgendwie für sich zu erkennen. Und da ist zum Beispiel ein Punkt Zukunftsbild, ne? Also wer bin ich, wenn ich nicht helfen muss? Das ist eine wahnsinnige wichtige Frage für Jugendliche, die in der Identitätsfindung sind. Und da malen Jugendliche oder schreiben oder sprechen über ihr Leben, wenn sie nicht sich verantwortlich fühlen müssen. Und da ist es tatsächlich auch mir egal, ob wir darüber sprechen oder schreiben oder malen, weil ich stelle dann die Fragen, was würdest du tun, wenn du frei wärst von der Sorge und wie sähe dein Alltag aus, wenn du niemanden retten müsstest? Und das Ziel ist, ein Bewusstsein davon zu erschaffen, dass Identität mehr umfasst als helfen und funktionieren. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie schwer das vielen fällt. Das hört sich so einfach an. Als ich das erste Mal gemacht habe, dachte ich, easy. Ich bin so damit aufs Fressbrett gefallen, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass ich nur Schweigen bekomme. Wie? Und dann gegenfragen, wie?
Dass sie jemanden retten.
Was, also, was heißt das? Also, hä? Wenn ich niemanden retten müsste, was heißt das denn? Niemanden retten. Und dann müsstest du ja vorher auch erst erarbeiten, dass das deren Funktion in dieser Familie ist.
Tja, da musst du erstmal an der Reflexionsfähigkeit arbeiten, bis du da überhaupt hinkommst.
Ja, genau. Deswegen meine ich, ne, also es gibt tausende verschiedene Methoden für tausend verschiedene Sachen. Man muss aber als Helferin immer noch einschätzen können, für wen ist welche Methode wann die richtige. Und da brauchst du auch ein Gespür für. Das kannst du nicht nach Lehrbuch machen.
Wie arbeitest du denn mit den Eltern zusammen?
Also das Ziel mit den Eltern ist es, die darin zu stärken, beide Kinder emotional wahrzunehmen und das System zu entlasten und unbewusste Schuldmechanismen zu verstehen, sich nicht die Schuld dafür zu geben, aber auch aktiv was anderes zu machen. Und dafür braucht man natürlich erstmal diese Grundhaltung, dass Eltern in Überforderung handeln und nicht aus Gleichgültigkeit. Also in Elterngesprächen gezielt den Fokus lenken. Ne? Wie geht es eigentlich ihrem anderen Kind? Und auch dabei zu bleiben. Die machen das ja nicht extra, aber es geht dann natürlich in ihren Sorgenkonstrukten im Kopf immer wieder zu dem anderen Kind. Und dann sich nicht davon verlocken zu lassen, das ist mir aber auch schon ein paar Mal passiert, das braucht auch Übung, um den Fokus bei dem anderen Kind zu halten und das auch zu worden, zu sagen, hallo, wir reden jetzt gerade wieder über das eine Kind, das wollten wir nicht. Was bedeutet das hier gerade für Ihre Familie, dass wir 5 Minuten über das eine Kind und 1,5 Stunden über das andere Kind sprechen?
Was sind denn so die ersten Reaktionen von Eltern? Also ich meine, wenn du jetzt mal das erste Mal zu einem Vater oder einer Mutter sagst, hören Sie mal, ich glaube, dass Ihr anderes Kind so und so und so. Also die erste Reaktion ist ja meistens so, was? Nee, hä? Weil die ja davon ausgehen, dass sie mit dir an dem auffälligen Kind arbeiten, oder nicht?
Also tatsächlich super gemischt. Manche Eltern sagen, ja, ich weiß nur nicht, wie ich es ändern kann und es tut mir leid. Oder andere sagen, ja, das ist vielleicht ein bisschen so, aber so extrem, wie Sie das jetzt sagen, finde ich das nicht. Ich wurde auch schon rausgeschmissen, wenn ich das angesprochen habe. Sowas kann man natürlich auch nicht ansprechen, wenn man die Familie gerade mal 2 Wochen kennt. Das muss man aushalten. Man muss aushalten, dass man diese Dynamik wahrnimmt und trotzdem nichts machen kann, weil wenn man das zu früh sagt, ja gut, also wenn hier jetzt irgendeine Troller zu mir kommen würde und mir nach 2 Mal erzählen würde, wie meine Familie hier läuft, ja, würde ich dir auch sagen, danke, da hat der Schreiner das Loch gelassen, auch wieder besehen. Also ganz wichtig sind für solche sensiblen Themen natürlich, dass man eine gute Grundbasis hat und eine Vertrauensbasis. Und dann kommt es drauf an, wie ist diese Hilfe überhaupt entstanden? Waren das Selbstmelder oder nicht? Ne, hat das Jugendamt gesagt, dass man da rein muss und die wollen eigentlich nicht? Also zwischen zusammenbrechen und ich weiß und ich bin ein furchtbares Elternteil zu, sie haben gar keine Ahnung und ich werde sie beim Jugendamt melden, war eigentlich alles dabei.
Ah, okay, ja. Wow.
Dann gibt es natürlich noch einen Punkt, unabhängig vom Familiensystem, die Arbeit mit Fachkräften. Und da finde ich, ist es auch echt wichtig, eine professionelle Haltung gegenüber beiden Kindern zu stärken und systemische Muster zu erkennen und proaktiv halt Ausgleich zu schaffen. Also ich spreche ja manchmal auch mit anderen Fachkräften, die mit in der Familie drin sind, die entweder die Dynamik auch schon mitbekommen haben, aber nicht wissen, wie soll ich damit umgehen, oder die sagen, ja, haben wir auch schon gesehen, aber das war halt nicht unser Aufgabenfeld, oder die total überrascht darüber sind, dass ich die Dynamik so empfinde. Und da im Austausch ist es für mich halt wichtig, erstmal alle auf eine Basis zu bringen, auf einen Wissensstand und dass alle an einem Strang ziehen können. Und auch eine Haltung zu entwickeln, das Problem zu sehen, ohne es zu pathologisieren, weil das passiert total oft. Und das finde ich so schrecklich. Also Schattenkinder sind nicht automatisch das nächste Problem, sondern ja Teil der Lösung. Und Fachkräfte sollten ihre unauffälligen Kinder halt auch mit im Blick behalten, ne? Aber Leute, beobachten ohne zu drängen, nachfragen ohne zu therapieren. Also wir wollen ja gerne als Fachkräfte dann gerne die Lösung präsentieren. Ah ja, übrigens, du bist ein Schattenkind und guck mal, wenn du das und das jetzt machst, dann wird es dir gut gehen. Und dann sitzen die dann manchmal da. Ich habe ja auch einige MitarbeiterInnen, mit denen ich regelmäßig im Austausch über ihre Fälle bin und die können das dann gar nicht aushalten und sagen dann, ja, aber ich sehe doch das Problem. Ja, das ist schön für dich, aber umso mehr du versuchst, ein Problembewusstsein zu schaffen, desto weniger wird das Problem ja auf der anderen Seite erkannt werden können. Und wahrnehmen, ohne zu überfordern, da zu sein, ohne zu fordern, so die Dynamik zu erfassen und auch mit den Eltern darüber zu sprechen, aber viele Schattenkinder dürfen ja auch gar nicht sich selbst als Schattenkind identifizieren. Häufig kommt es ja viel später. Du kannst ja nicht einfach sagen, ach übrigens, weißt du Bescheid, euer Slam, Fritzchen, ihr beide seid jetzt Schattenkinder, weil euer Bruder mehrfach behindert ist und ja, ich würde gerne mit euch daran arbeiten, wie er aufhört, Schattenkinder zu sein. Ready? Das geht nicht. Und wir sehen viel und wir wollen die Lösung, aber das ist nicht unsere Aufgabe.
Ja, gerade weil das ja auch so ein schwieriges Thema ist. Also ich meine, generell ist eure Arbeit schwierig, generell, wenn es darum geht, Eltern zu vermitteln, wie es ihren Kindern geht. Ne, das hatten wir ja auch schon häufig, das Thema. So, du als Außenstehende kommst rein, wie du eben gesagt hast, ne, und willst denen jetzt erzählen, wie die Familie funktioniert. Und gerade bei Kindern, die ja erstmal nicht auffällig sind, wie ja manchmal aus Elternsicht keine Probleme haben. Also, ne, wenn ich jetzt Mutter wäre, dann würde ich auch sagen, was sind sie denn für ein Störenfried? So, um die geht's doch gar nicht, der geht's doch super, die macht doch gar nichts. So, was wollen sie jetzt? Sie schaffen hier Probleme, wo keine Probleme sind. Ne?
Voll. Absolut. 100%. Ja, genau. Und dann katapultiert man sich halt selber aus der Familie raus.
Ja, genau. Das ist wirklich komplett kontraproduktiv dann.
Ja, und da geht es halt ums eigene Aushalten. Kann ich das aushalten, dass das gerade so ist? Weil das ist die Realität dieses Kindes, auch wenn ich nicht mehr drin bin. Oder bin ich nicht eher hilfreich, wenn ich ein bisschen ins Aushalten gehe und dadurch vielleicht Sachen längerfristiger verändern kann? Was ich auch mit meinen Leuten immer wieder bespreche, ist diese 3S-Regel, also einmal Sichtbarkeit, das Kind wird bewusst angesprochen und in Gespräche mit eingebunden. Wie ist das für dich, wenn wir diese Regel machen? Ne? Also auch eine Plattform in der Familie zu errichten, wo jedes Kind auch was dazu sagen kann. Dann das zweite S, die Spiegelung, also Gefühle zu benennen. Und auch das bitte ist ein sehr komplexer, sehr schwieriger Part, ohne suggestiv zu sein. Nicht, du bist müde, oh, du bist aber müde, sondern du wirkst müde, du wirkst ruhig. Stimmt das? Kann das sein? Oder ist das nur meine Wahrnehmung? Viele Kinder können ja gar nicht zugeben, dass sie erschöpft sind. Und auch das ist ja schwierig, weil es eine Ja-Nein-Frage ist. Also wirklich sehr vorsichtig bitte damit sein. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch schwierig zu sagen, wie fühlst du dich? Weil das wissen viele auch nicht. Das wäre ja eine offengestellte Frage, die nicht suggestive Antworten ermöglichen würde.
Ja, dann kommen große Augen und ein Schulterzucken. Oder? Gut.
Und das dritte S ist die Stärkung, also eigene Kompetenzen hervorzuheben. Du hast ein gutes Gespür, wenn andere Hilfe brauchen, das ist ja großartig. Wann brauchst du denn mal Hilfe? So, um immer wieder in die Spiegelung, in die Reflexionsfähigkeit zu gehen. Das sind so Sachen, die ich sehr gut finde, um mal seicht und leicht mit Betroffenen vielleicht in Kontakt zu gehen. Und den Betroffenen halt auch in Geschwistergruppen oder Reflexionsräumen halt die Möglichkeit zu geben, zu merken, ich bin nicht allein auf dieser Welt. Also Geschwistergruppen bieten häufig Austausch. Und die gibt es Gott sei Dank auch in jeder Stadt. Könnt ihr gerne googeln. Mittlerweile voll gut, weil auch das die Normalisierung und Entlastung quasi fördert. Also zu sagen, ey, es gibt ganz viele Betroffene und die haben alle das gleiche Problem, voll gut. Weil die sprechen ja nicht darüber. Und ich bin nicht alleine in meiner Rolle, ich bin nicht alleine auf dieser Welt. Das hilft schon so ungemein, das könnt ihr euch nicht vorstellen.
Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ihr konntet einen guten Einblick in Sarahs Arbeit bekommen, aber vor allem in die Stärken von Schattenkindern, die ja wirklich viele sein können. Also hat mich ja auch eben wirklich überrascht, was sich da alles daraus entwickeln kann aus einem Schattenkind-Dasein. Aber ne, auch wenn wir jetzt heute über die ganzen positiven Seiten gesprochen haben, natürlich ist das keine schöne Erfahrung als Kind. Natürlich ist es besser, wenn man die Erfahrung nicht macht als Kind, weil ne, man kann die Stärken ja auch anders entwickeln. Aber trotzdem sollte das hier vielleicht ein kleiner Lichtblick sein, dass jetzt wirklich nicht alles verloren ist, wenn man so eine Kindheit hatte oder wenn man das so ein Kind in seinem Umfeld hat und merkt, ach du Scheiße, was geht denn da ab? Es gibt Hoffnung und vor allem es gibt professionelle Hilfe. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig. Und Menschen wie Sarah kennen sich damit aus und wissen dann, was zu tun ist. Das ist, glaube ich, auch noch ein kleiner Hoffnungsschimmer.
Genau. Und ihr seid nicht allein auf dieser Welt. Welt, Welt, Welt.
Genau. Ihr seid nicht allein. Ansonsten hoffe ich natürlich, euch hat die Folge gefallen und dass wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin. Tschüssi.
Tschüsseli, tschüss.